Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Vater im Himmel, wir loben dich und wir freuen uns, wir staunen, dass du zu uns reden möchtest. Aber wir haben dich schon gelobt mit den Liedern und jetzt bin ich schon gespannt, was du sagst zu jedem und zu jeder von uns. Schenk du uns deine Gnade, zeig uns deine Liebe und führe uns in deine Gemeinschaft. Amen. Jesus Christus wird gehasst und er wird geliebt. In unserer Bibel, in unserer Welt und in diesem Raum. Jesus wird gehasst und geliebt. Kein Mensch bleibt gleichgültig, wenn er Jesus begegnet. Wenn er lehrt, dann sind die Leute tief betroffen. Die Handys werden ausgeschaltet, die Stifte werden gespitzt und die Blöcke werden herausgeholt. Die tote Religion wird aus den Angeln gehoben. Wenn er lehrt, dann schreien die bösen Geister auf vor Entsetzen und die Kranken werden geheilt. Wir haben es schon gelesen im Markus-Evangelium, dass seine Freunde immer mehr lernen, wie Jesus ist. Sie sehen immer klarer, dass er stärker ist als Naturgewalten, als das Böse, stärker als der Tod. Seine Freunde kapieren immer mehr, Gott liebt, Gott vergibt, Gott ist großzügig, Gott liebt alle Menschen. Gott sucht Frucht und Vertrauen. Und seine Feinde, die Feinde von Jesus, die werden immer zorniger. In Kapitel 2 schon im Markus-Evangelium, da beschimpfen sie ihn als Gotteslästerer und als Gesetzesbrecher. Und in Kapitel 3, Vers 6, da beraten sie schon, wie sie ihn umbringen können, wie sie ihn töten können. Sie werden immer zorniger. Weil Jesus spricht Klartext. Er spricht Klartext über ihre Sünde, über das, wo sie gottlos sind, wo sie ihre Macht missbrauchen, korrupt sind. Und deswegen wollen sie ihn fertig machen. In Kapitel 12, Vers 12, siehst du, dass sie Jesus schnappen wollen, aber dass sie Angst haben vor der Volksmenge und deswegen versuchen sie ihn zuerst fertig zu machen, öffentlich, damit sie ihn ohne Aufstand im Volk schnappen können. Aber das ist völlig umsonst. Sie sind ihm einfach nicht gewachsen. Jesus wird gehasst und geliebt. Markus fängt jetzt den letzten Teil in seinem Bericht über Jesus im Markus-Evangelium, fängt er eben so an, dass wir das ganz klar sehen. Jesus wird gehasst und Jesus wird geliebt. Lesen wir miteinander im Markus-Evangelium Kapitel 14, die Verse 1 bis 11. Es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten, denn sie sagten nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht. Und als er in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden, zu ihrem Gedächtnis. Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging zu den Hohenpriestern hin, um ihn an sie zu überliefern. Sie aber freuten sich, als sie es hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte. Jesus wird gehasst und geliebt und wieder gehasst. Jesus wird gehasst. Fangen wir vorne an, Vers 1. Es war aber nach 2 Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Beim Passafest feiern die Israeliten, dass Gott sie verschont hat. Gott hat die Israeliten verschont, weil sie das Blut von einem Lamm auf ihre Tür geschmiert haben, ist bei ihnen im Haus nicht der Erstgeborene gestorben. Sie feiern den stellvertretenden Tod und diese Rettung, die Gott gemacht hat, wie Gott sie befreit hat. Und bei diesem Fest, da erreicht jetzt der tödliche Hass der führenden Israeliten seinen Höhepunkt. Es geht so weiter in Vers 1. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten. Denn sie sagten, nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht. Sie hassen Jesus. Sie hassen ihn extrem. Es ist extrem, wenn man jemanden so hasst, dass man ihn umbringen will. Das ist die letzte Lösung für alle Probleme, die sie mit ihm haben, ist, dass sie ihn töten wollen. Sie hassen ihn extrem, sie hassen ihn beständig. Sie geben nicht auf, ich habe es schon vorhin erwähnt, sie fangen schon in Kapitel 3 an und sie geben nicht auf. Es ist einfach ihr Ziel, immer, sie bleiben dabei, sie hassen ihn beständig. Jesus muss weg. Und ihr Hass ist total unfrei. Sie haben Angst vor Jesus und sie haben auch Angst vor dem Volksaufstand. Jerusalem ist eine Stadt gewesen mit 50.000 Einwohnern, zum Passafest waren 250.000 da, also 200.000 Leute mehr. Und man sollte das Fest innerhalb der Stadtmauern feiern. Zu dem Fest hat der römische Präfekt seinen Sitz nach Jerusalem verlegt und ist mit seinen Soldaten angereist, für alle Fälle. Also es war eine angespannte Situation. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten und die Ältesten, sagt uns Matthäus, die haben Angst vor Jesus, dass da jetzt ein Volksaufstand entsteht. Deswegen greifen sie jetzt zum Geheimdienst. Der Geheimdienst wird eingeschaltet. Die Propagandaabteilung hat nicht funktioniert. Das kannst du in Kapitel 12 nachlesen, wie sie versucht haben, ihn öffentlich fertig zu machen. Das hat nicht geklappt. Jetzt muss der Geheimdienst ran. Jetzt suchen sie eine Möglichkeit, ihn zu beseitigen, ohne dass die Leute das mitkriegen, mitliest. Jesus wird gehasst. Extrem, beständig und unfrei. Und Jesus wird geliebt. So geht's weiter. Vers 3. Und als er in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen. Also Jesus geht zu den Ausgegrenzten hin. Vielleicht ist Simon ein Aussätziger gewesen, den Jesus geheilt hat. Und bei dem ist Jesus jetzt mit seinen Freunden. Und bei dem Festessen, das Simon da veranstaltet, kommt eine Frau. So geht es weiter in Vers 3. Es kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Markus verratet uns jetzt da interessanterweise nicht den Namen von der Frau, weil er möchte unsere Aufmerksamkeit ganz auf ihre Liebe lenken. Und wie diese Liebe leuchtet, was diese Liebe alles überwindet, ist gewaltig. Diese Liebe ist extrem. Sie gießt einen ganzen Jahreslohn. 25.000 Euro gießt sie weg. Also das ist der durchschnittliche Jahreslohn in Oberösterreich. Ich habe mir gedacht, das kann man sich irgendwie gar nicht so viel so richtig vorstellen, was das für Summen sind. Ich kann mich erinnern, mein Vater hat als junger Mann natürlich auch später im Gasthaus gearbeitet, von seinen Eltern damals. Und da war mal ein Vertreter da, der hat ihm irgendwas angedreht, was man unten bei den Stühlen dran tun hat können. Und dann hat mein Opa, also sein Vater, zu ihm gesagt, ich bezahle das nicht. Du wolltest das kaufen, du bezahlst das. Und dann hat mein Vater, wo er das erzählt hat, gesagt, ein ganzes Jahr umsonst gearbeitet. Und da ist so, an das habe ich denken müssen, wo ich das gelesen habe, was das, wie viel das ist, was da alles dahinter steckt. In einem Jahr Arbeit. 25.000 Euro. Diese Liebe ist extrem. Narde, das wird importiert aus dem Himalaya, kommt es. Und Markus sagt uns da, dass dieses Öl echt und kostbar ist. Und so echt und so kostbar ist auch die Liebe dieser Frau. Die Liebe ist extrem. Die Liebe ist auch beständig. Sie lässt sich da nicht aufhalten. Wir wissen natürlich nicht, ob die anderen, die dabei waren, versucht haben, sie abzuhalten, oder ob sie einfach nur so da gesessen sind und in die Luft weggeblieben ist vor Entsetzen. Aber jeder Tropfen wird ausgegossen. 25.000 Euro. Und diese Liebe ist frei. Liebe ist immer frei. Liebe hat keine Angst. Das wissen wir aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18. 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe. Liebe ist frei von Furcht. Denn Furcht ist nicht in der Liebe. Sie hat keine Angst, was die anderen sagen könnten. Sie hat keine Angst, zu kurz zu kommen. So frei ist ihre Liebe. Und ihre Liebe ist so groß zu Jesus, dass 25.000 Euro ein Klacks sind für sie. Er ist es nämlich wert. Und das Familiensilber hat keine Macht über sie. Sie ist frei. Deswegen sagt Jesus in Vers 8, sie hat getan, was sie konnte. Nicht, was gerade leicht nebenher gegangen ist. Sie hat getan, was sie konnte. Nicht ein bisschen, sondern alles. Sie kann alles geben. Alles kann sie für Jesus geben, weil sie so frei ist. Liebe ist frei. Und Liebe hat natürlich Wirkung. Liebe hat immer eine Wirkung. Ich meine, wie wirkt das auf uns, was wir da hören? Stell dir vor, Heinz und Ingrid erzählen immer nach dem Gottesdienst, was in den Opferbeuteln drin ist. Ich frage mich immer, warum da überhaupt was drin ist, weil wieso wir nicht alle einen Dauerauftrag einrichten bei der Bank. Aber ist sicher gut, wenn ihr manchmal Geld reinschmeißt, zusätzlich. Aber stell dir vor, sie zählen nachher nach dem Gottesdienst das Geld im Opferbeutel und da ist ein Kuvert drinnen mit 25.000 Euro. Zweckgewidmet für einen neuen Beamer. Sieht er ja alles gut. Wie wirkt das auf dich? Oder stell dir vor, ein Mann in der Gemeinde verkauft seinen Porsche und er kauft ein Mofa. Jetzt kommt er immer mit dem Mofa zum Gottesdienst. Und die Differenz spendet er der christlichen Familienarbeit. Können sie endlich mal das Haus isolieren und es ist alles viel besser, wenn man isolieren kann. Wie wirkt das auf dich? Was würde das für eine Wirkung haben? Oder stell dir vor, ein Hauskreis ladet uns zum Essen ein. Der Hauskreis von Horst und Ilse und Radomir und Wilma und alle möglichen anderen haben uns ja schon mal zum Essen eingeladen. Jetzt machen sie es wieder und es gibt Beluga-Kaviar und Bordeaux, 300 Euro die Flasche und das Ganze kostet ein Vermögen. Alles für Jesus. Wie wirkt das auf dich? Hörst du da nicht das kleine Stimme da hinten im Hinterkopf? Das ist aber fanatisch. Kennt ihr die Definition von einem christlichen Fanatiker? Ein Fanatiker ist jemand, der Jesus mehr liebt als ich. Und wenn wir uns sowas vorstellen, dann kommt da hinten die kleine Stimme. Ich denke da an das Lied von Manfred Zielbald, das heißt, allzu viel ist ungesund. Allzu viel ist ungesund, so sagte er ganz weise, und dann gab er mir noch manchen guten Rat. Und ich stand da und sagte was und wusste nur das eine, dass mein Herr für mich nicht weniger als alles tat. Allzu viel ist ungesund. Er redet mit seinem Professor auf der Uni darüber, dass er gläubig geworden ist. Und der Professor sagt, ist ja alles ganz gut und man kann es ja ein bisschen langsamer angehen und allzu viel ist ungesund. Vielleicht hast du auch so einen kleinen Professor hinten in dir drinnen sitzen, der das sagt, aber vielleicht wünschst du dir das manchmal. Du wünschst dir, dass du so frei sein könntest und so extrem. Man denkst du manchmal daran, dass du irgendwas Verrücktes für Jesus machst oder irgendwas ganz Normales, zum Beispiel sowas Normales wie Hausübungen unter der Woche machen, damit du am Samstagnachmittag in die Jungschau gehen kannst. Oder die Sommerferien sausen lassen und dafür aufs Reachout gehen. Oder 2 Jahre aufs OM-Schiff. Peter ist jetzt leider eben nicht da. Aber du kannst ihn ja anrufen und sagen, wie funktioniert das? Ich bin jetzt dabei. 2 Jahre ist ja ganz schnell vorbei. Oder du spendest einen Monatslohn an Wycliffe für Administration. Für das, was nie jemand was spendet, aber ohne das es nicht geht. Oder du stehst einen Monat lang eine Stunde früher auf und betest für jeden auf der Gemeindeliste. Du lernst den Philipperbrief auswendig. Oder was ich ja in letzter Zeit gehört habe in der Gemeinde, was ich sehr gut finde, in der Pension, vielleicht stehst du kurz davor, da kannst du es noch planen, oder du bist schon in der Pension, du übersiedelst auf die Malediven. Als christlicher Missionar in eines der 10 Länder der Welt, wo Christen am meisten verfolgt werden. Vielleicht wünschst du dir, dass du manchmal so solche normalen Sachen machst. Oder vielleicht noch was Verrückteres. Oder vielleicht hast du jetzt diesen kleinen Professor da im Hinterkopf sitzen, der sagt zu dir, allzu viel ist ungesund. Immer schön normal bleiben. Man kann doch nicht immer dauernd. Ist ein bisschen zu extrem. Es ist jetzt nicht dran. Lass diese Stimme nicht zu. Lass nicht die Luft raus aus deiner Liebe. Und solche Stimmen werden kommen. Das ist eine der Wirkungen, die Liebe hat. Liebe hat eben 2 Wirkungen und Markus zeigt sie uns da in dieser Stelle. Die erste ist wieder so eine ablehnende Reaktion. Wieder eine Reaktion, die Richtung Hass geht. Vers 4 und 5. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Die waren grantig. Man geht sie vielleicht auch manchmal so, dass du siehst, jemand liebt Jesus mehr als ich und du wirst grantig. Wer grantig ist, der findet dann oft vorgetäuschte Gründe, warum er grantig sein muss. Und da an der Stelle ist das Nützlichkeitsdenken, das ist unnütz und man hätte es viel besser nützen können, das Öl oder das Geld. Und auch die Besserwisserei sehen wir da in dieser Stelle. Und das kenne ich gut und wir können das auch gut. Wir sind ganz schnell dabei, die Luft rauszulassen bei jemandem anderen. Es sind gut, diesen Professor zu spielen. Denken wir an die Witwe in Kapitel 12 im Markus-Evangelium. Die lobt Jesus, weil sie alles hergibt. Und wir würden sagen, das ist aber unverantwortlich. Und so kann man doch, das ist doch dumm. Nein, das ist nicht vernünftig. Das sollte man nicht tun. Jesus sagt, die lobe ich. Wir sind gut daran, die Luft rauszulassen. Thomas und Gitti Niederseher waren da. Sie zeigen uns durch ihr Leben, dass jeder in die Mission gehen kann. Und nach dem Gottesdienst sagst du, nicht jeder kann in die Mission gehen. Wir sind super dabei, die Luft rauszulassen aus solchen Sachen. Und da an der Stelle sieht man die Aggression, die da ist bei den Jüngern. Ihre Lieblosigkeit, die Liebe, die sie da sehen, die bringt ihre eigene Lieblosigkeit zum Vorschein. Und sie fuhren sie an, am Ende von Vers 5. Aber es gibt eben auch die andere Reaktion, die wie Jesus jetzt reagiert. Er stellt sich vor die Frau, Vers 5, Vers 6. Jesus aber sprach, lasst sie, was macht ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Kein Wunder, dass Jesus sich schützend vor die Frau stellt, denn wir haben einen verschwenderischen Gott. Gott macht alles viel schöner und reicher, als wir Knauser das machen würden. Bei einer Hochzeit geht der Wein aus. Hochzeit zu Kanaan. Wie viel Wein macht Jesus? 600 Liter Wein. In einem kleinen Dorf, das können die nicht an dem Abend trinken. Er ist verschwenderisch. Gott lade zum Essen ein, es bleibt körbeweise Essen übrig. Er macht mehr als genug. Er ist unheimlich großzügig. So ist auch seine Liebe zu dir. Seine Liebe für dich ist auch so verschwenderisch. Kein Wunder, dass er diese Frau da lobt. Die Liebe ist schön, sagt er in Vers 6. Sie macht ein gutes Werk oder ein schönes Werk, kann man das übersetzen. Er entlarvt diese Selbstgerechtigkeit der Jünger. Er sagt in Vers 7, Arme habt ihr alle Zeit bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Er bezieht sich da mit dieser Aussage, Arme habt ihr alle Zeit bei euch, bezieht er sich auf 5. Mose 15, Vers 11. 5. Mose 15, Vers 11. Da kann man lesen, denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinen Elenden und deinem Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Also Jesus ist überhaupt nicht dagegen, dass man Arme unterstützt, weil auf diesen Text bezieht er sich. Deinem Bruder, deinem Elenden, deinen Armen sollst du deine Hand weit öffnen. Er ist natürlich dafür, dass wir den Armen helfen. Aber schau dir den zweiten Teil an von dem, was er sagt. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Und das ist jetzt die Frage. Wollt ihr das überhaupt? Oder ist das nur ein theoretischer Einwand? Man hätte besser damit umgehen können. Ich kann dem Bettler auf der Straße kein Geld geben, weil es ist sinnvoller, wenn ich das einem Verein gebe oder einer Organisation, die den kompetent unterstützt. Und gibst du dann jedes Mal das Geld, das du dem Bettler nicht gegeben hast, diesem Verein? Oder ist das nur ein theoretischer Vorwand? Ich kann OM nicht unterstützen, weil die werden sonst stolz. Es gibt alle möglichen Gründe, die wir vorschützen, die wir vorschieben. Wir haben viele Gründe für unsere Hartherzigkeit und für unser gefrorenes Herz. Jesus entlarvt das. Und er sagt eben, dass die Liebe einen bleibenden Wert hat. Vers 8 und 9. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden, zu ihrem Gedächtnis. Ob sie das wusste oder nicht, wahrscheinlich hat sie es nicht gewusst, aber egal, ob sie es gewusst hat oder nicht. Diese schöne Tat, diese 25.000 Euro, die sieht Jesus als eingesetzt für seine Beerdigungsfeier. Und er sagt, dass auf der ganzen Welt bekannt werden wird, was diese Frau gemacht hat, so wie jetzt gerade. Wir reden darüber. Es ist wahr, was Jesus gesagt hat. Seine Worte erfüllen sich. Und er zeigt, Liebe hat einen bleibenden Wert. Das geht viel weiter, als wir uns das vorstellen können. Die Liebe zu Jesus. Jesus wird gehasst und er wird geliebt. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem Hass. Ich glaube, dass das, was da jetzt gerade passiert ist, das auch auslöst. Vers 10 und 11. Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging zu den Hohepriestern hin, um ihn an sie zu überliefern. Sie aber freuten sich, als sie es hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte. Auch hier ist der Hass extrem. Und Judas weiß genau, wie gefährlich das für Jesus ist. Die Hohepriester haben schon so eine Art öffentlichen, einen öffentlichen Verhaftungsbefehl ausgeschickt. Er weiß genau, dass sie ihn umbringen wollen und trotzdem macht er das. Es ist extrem und es ist auch beständig. Er gibt nicht auf dabei, jetzt sucht er diese Gelegenheit. Und er ist auch unfrei dabei. Das Geld, das er da später dafür kriegt, ist ein Zehntel von der Summe, die Frau in dem Salböl über Jesus gegossen hat. So billig gibt er Jesus her. Judas ist einer von den besten Freunden von Jesus. Und wir fragen uns natürlich, warum? Warum macht er denn das? Aber wenn wir uns ein bisschen erinnern, was so im Evangelium passiert ist, vielleicht kann man es ein bisschen nachvollziehen, auch wenn wir es nie verstehen oder akzeptieren. Man ist dabei beim Palmsonntag. Jesus, der Messias, er reitet triumphal nach Jerusalem ein als König auf einem Esel. Was soll das? Und dann, was passiert da in Jerusalem? Rein in den Tempel, ins Herz des Judentums und er reinigt den Tempel. Und dann wird geredet. Wo ist das Königreich Gottes? Wo bleibt das Reich? Jesus sagt in Vers 7, dass wir immer Arme haben werden. Wo ist das Friedensreich des Messias, wo es allen gut geht? Wo ist das Reich? Wieso soll Jesus auf einmal weg sein? Vers 8, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Immer kriegt der König von Israel kein ordentliches Begräbnis. Was redet Jesus da? Und wieso soll jetzt schon? Das passiert dann natürlich, wenn der König von Israel stirbt, dann kriegt er ein ordentliches Begräbnis. Da muss man nicht vorher irgendwie so husch husch salben. Wo ist das Reich Gottes? Die gute Nachricht wird auf der ganzen Welt erzählt. Wieso nicht mit Armeen die ganze Welt erobern als Messias Gottes? Wo bleibt das Reich Gottes? Wie passt alles das, was Jesus tut und sagt, zu dieser Idee, dass Jesus der Messias ist, der verheißene König? Judas haltet die Spannung nicht mehr aus zwischen dem, was er erwartet und dem, was Jesus tut und sagt. Und er wirft alles weg. Judas opfert Jesus für den Preis eines Sklavens. Das war der Preis, 30 Denare. Wie traurig ist das. Die Hohepriester erleben Freude, sie freuen sich, aber so eine Freude möchte ich nicht erleben. Wie traurig, wenn Jesus verkauft wird. Und wie schnell das geht. Das macht traurig. Jesus wird gehasst und geliebt. Das möchte Markus, dass wir das ganz klar sehen an dieser Stelle. Er verbindet es so, damit wir ganz klar sehen, wie Jesus gehasst und geliebt wird. In unserer Bibel ist es so, in unserer ganzen Welt und in diesem Raum ist es so. Hier sitzen nur Menschen, die in 10.000 Jahren entweder von der Liebe zu Jesus verwandelt sein werden oder vom Hass auf Jesus zerfressen sein werden. Welcher Same keimt in dir? Es gibt keinen Stillstand in der Beziehung zu Jesus. Ein Freund von mir hat das mal damit verglichen, dass er sagt, es ist so, wie wenn man bei einer Rolltreppe in die Gegenrichtung raufgeht. Und wenn du stehen bleibst, dann geht es wieder runter. Es gibt keinen Stillstand in der Beziehung zu Jesus. Menschen, die Jesus ein bisschen lieben, so wie zum Beispiel Simon der Aussätzige da, er ladet Jesus ein, macht ein tolles Fest für ihn. Menschen, die Jesus ein bisschen lieben, die werden Menschen, die Jesus mehr lieben. Menschen, die Jesus ein bisschen hassen, die werden Menschen, die Jesus mehr hassen. Welcher Same keimt in dir auf? Was appert da unter der Schneedecke aus, wenn die Sonne heiß scheint? Ich wünsche mir, dass ich Jesus noch viel mehr liebe. Du auch? Woher kommt so eine Liebe, so eine glühende Liebe für Jesus? Wie wird man so frei wie diese Frau? Jesus, lass dich nicht kalt. Jesus hat noch nie einen Menschen kalt gelassen. Und es ist kalt in uns. Wir sind eingefroren. Wir haben keine verschwenderische Liebe, die einen Jahreslohn Jesus gibt. Wir haben das nicht. Wir lächeln innerlich über diese Beispiele von vorhin. Es ist kalt in uns und eingefroren. Aber Jesus ist die Sonne, die über uns scheint und das Eis zum Schmelzen bringt. Er liebt uns beständig und extrem und frei. Das, was Jesus zerbricht aus Liebe zu uns, ist viel mehr wert als 25.000 Euro. Sein eigenes Leben wird zerbrochen. Und zu unserer Rettung über uns ausgegossen. Er liebt uns extrem. Er liebt uns beständig. Er hört niemals auf mit dieser Liebe. Und er ist total frei in der Liebe. Und er macht uns frei. Woher kommt diese Liebe? Vers 9 gibt die Antwort. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Jesus weiß, dass er sterben wird, aber er weiß auch, dass es trotzdem eine gute Nachricht geben wird, die nachher auf der ganzen Welt erzählt wird. Überall erzählen die Freunde, auch die, die noch grantig geworden sind damals, überall erzählen die Freunde von Jesus von dieser Frau, von dieser guten Nachricht, dass Gott jeden liebt, dass Gott zu den Ausgestoßenen hingeht, dass Gott jeden Menschen liebt, er ehrt, er verteidigt, er spricht gerecht, er stirbt für uns und er steht für uns auf. Das ist die gute Nachricht. Und dieser Tod verwandelt uns und diese Auferstehung beflügelt uns und wir erleben seine Liebe und das Eis schmilzt und wir werden frei. Und wir verkaufen Jesus nicht mehr für kümmerliches Geld. Wir geben ihm alles, was wir sind und haben, weil er es wert ist und weil wir ihn lieben. Das ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das ist die Sonne, die das Eis in uns zum Schmelzen bringt. Komm in sein Licht und sag Ja zu Jesus. Beten wir miteinander. Nehmen wir uns kurz eine halbe Minute Zeit der Stille. O Herr Jesus, du zeigst uns die Härte in unserem Herzen und wie dick der Eispanzer ist. Wir bitten dich, erwärme uns und befreie uns mit deiner Liebe. Herr, wir wollen dir gern unser ganzes Leben hingeben. Aber wir sind nicht so frei. So, bitten wir dich, mach uns frei. Herr, nimm uns diese Angst weg, zu kurz zu kommen. Hilf uns, dir zu vertrauen, dass du großzügig und verschwenderisch bist und dir zu vertrauen, dass wir genug und mehr als genug von dir kriegen. Herr, befreie uns von dieser kleinen Stimme im Hinterkopf, die uns zurückhalten will, dich zu lieben, von ganzer Seele, von ganzem Herzen, von ganzer Kraft und von ganzem Verstand. Herr, mach uns frei. Mach, dass wir anfangen, die gute Nachricht weiterzusagen und weiterzuleben. Du bist stark. Deine Liebe ist extrem und beständig. Und wir loben dich dafür. Amen.